aber ich konnte einfach nachher diese Hans-Albers-Geschmiere, sage ich mal, nicht mehr hören. So ein ruhiges Stadion und so irgendwie auch diese Atmosphäre ganz selten mitbekommen. Ganz selten. Irgendeiner brabbelt da immer zwischen. Vor allem Vasil die Karte zu zeigen, der eigentlich jetzt nichts Böses getan hat. Der Spieler der Saison war Nikola Vasil. Eine Katze vorm Herrn.
Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Da war ein sehr berühmter Bundesliga-Trainer, der gesagt hat, seine Mannschaft hat gespielt wie Flasche leer. Diejenigen, die uns jetzt nur hören können und nicht sehen können, denn die Folge Millern Talk wird auch bei YouTube ausgestrahlt, denen muss man das Setup vielleicht ein bisschen erklären im Vorhinein. Wir, mein Gast und ich, den Gast werde ich gleich benennen, sitzen heute in einer fiktiven, ja, kann man glaube ich sagen, Kiezkneipe, Raucherkneipe, was mein Gast auch sehr freuen wird, und werden heute eine Spezialfolge des Millern Talks aufnehmen. Die Saison ist ja seit einigen Wochen vorbei. Die Saisonvorbereitung beginnt erst in einigen Wochen wieder. Das heißt, wir haben so ein bisschen tote Zeit, die gefüllt werden will. Und die füllen wir heute mit einem besonderen Gast, mit meinem Kollegen Christian Lukas vom Abendblatt. Christian macht bei uns, hat bei uns eine Schlüsselfunktion, dass er die Texte, die St. Pauli-Texte unter anderem, die wir schreiben, bei uns auf den Seiten produziert. Und bei ihm weiß ich meine Texte auch immer in sehr guten Händen. Da weiß ich, dass die mit einem gewissen Gefühl für Sprache und mit inhaltlicher Klarheit behandelt werden. Denn Christian ist ein, kann ich fast sagen, lebenslanger St. Pauli-Fan, Dauerkartenbesitzer, Abendblatt-Kollege. Das allein qualifiziert ihn noch nicht dafür, hier im Millern Talk zu Gast zu sein. Aber das wird heute nicht nur ein inhaltlich stimmiger Podcast, es wird vor allem ein stimmlich besonderer Podcast. Und das, glaube ich, qualifiziert Christian The Voice Lukas, heute hier im Millern Talk zu Gast zu sein. Christian, sag mal was.
Ja, schönen guten Tag auch. Um das mal kurz zu sagen, ja, mein Name ist Christian Lukas. Ich bin seit ungefähr 1988 Besitzer einer Stehplatzdauerkarte im Millern Tor. Mein Sternzeichen ist Phrasenzecke und meine besonderen Eigenschaften sind Gedichte summen und den Hof fegen unter anderem.
Ja, Christian, ganz besonders ist auch das wieder für diejenigen, die bei YouTube zuschauen, deine Optik heute. Ja. Du sitzt nämlich in einem Trikot von wann hier vor uns?
Muss in den 90ern gewesen sein. Das war noch zu der Zeit, als Carsten Prepper spielte und André Toulsen und Holger Stanislawski. Das muss die irgendwie, Trainer war damals noch, Kleppinger war damals der Trainer noch. Und da gab es ja dann eben das Jack Daniels T-Shirt irgendwie. Ja. Das letzte Mal, das, ja, also in der Firma Trikotsponsor wurde, die richtig Schnaps verkauft.
Jack Daniels ist wahrscheinlich auch in Anteilen dafür mitverantwortlich, dass du diese Stimme hast, die wir gerade hier genießen können?
Weniger. Eigentlich ist es immer die Aufregung am Millern-Tor. Ah. Und diese Euphorie. Ich glaube schon, dass ich einige Mikromillimeter Stimmbänder da auf den Reisen habe liegen gelassen.
Hast du die schon von Geburt an, die Stimme?
Noch nicht ganz, aber während der Pubertät begangen das Dilemma.
Na, wie viele Zigaretten braucht man dafür?
Genug, aber eben auch zum Fußball gehen und bei Wind und Wetter brüllen, sonst kriegt man das nicht hin.
Also mir hat mal ein Podcast-Stimmcoach, sehr liebe Grüße an der Stelle an Reinhold, gesagt, meine Stimme, meine Stimmfarbe wäre ein sattes Curry, was ich auch mit einer Prise würzen kann, dann geht es ins Rötliche über. Mich würde interessieren, was deine Stimmfarbe ist, Christian. Oh. Braun-weiß oder?
Ein scharfes Gulasch mit einem Schlag Schmand oben drauf, ne?
Rindergulasch, verstehst du, oder?
Natürlich Rindergulasch.
Rindergulasch. Christian, wir wollen heute aber nicht nur über Stimmen reden.
Und nicht über Gulasch.
Über Gulasch könnte ich gern reden, ich mache das gern.
Ich auch, über so. Das ging gut. Ja.
Nein, wir wollen nicht nur über Stimmen reden, sondern auch über den FC St. Pauli.
Ja.
Und dazu habe ich dir hier mal fünf Bilder mitgebracht,
ja,
aus denen wir gleich auswählen, zu jedem Bild ein bisschen was erzählen und du so als Fanseele bringst mal ein bisschen deine Emotionen zum Ausdruck. Ja. Vorab würde ich aber erstmal sagen, zwischen uns thront in der Mitte Ein Idol von dir?
Mit. Ich habe den Walter Frosch, der abgebildet ist, habe ich leider nicht spielen sehen, jedenfalls nicht in seiner aktiven Zeit. Aber ich denke mir mal, das ist einer der Spieler, der auch über die Grenzen Hamburgs hinaus irgendwie für Bekanntheit gesorgt hat.
Ja, und ich würde sagen, zu dessen Ehren,
ja, genau,
an der Stelle Prost.
Auf Walter. So.
Hm. Ob das Gluck, Gluck, Gluck ist auch so ein Mikrofon drauf hat, aber unser Experte Axel, der in unserem Wein-Podcast 4 Flaschen eine der Flaschen ist, nickt und grinst. Ja, Christian.
Okay, leg los.
5 Fotos haben wir hier.
Ja.
Ich würde sagen, du bist der Gast, du darfst das erste auswählen.
Ja, fangen wir doch erstmal an, weil da glaube ich, das liegt auch am ehesten zurück oder meistens zurück.
Da das, ist die 2, hier muss man reinhalten.
Das Herz von St. Pauli. Das die große Diskussion über den St. Pauli-Song.
Ja.
Ich fand es gut, dass das offiziell rausgegangen ist und nicht über irgendwelche Indiskretion. Aber im Nachhinein sage ich mir, das Stück hatte irgendwie ein Herz zu viel Patina. Auch wenn das vielleicht ein bisschen verpunkt war, aber ich konnte einfach nachher diese Hans-Albers-Geschmiere, sage ich mal, nicht mehr hören. Und da es jetzt irgendwie herausgekommen ist, dass der Komponist und ne, mit seiner Vergangenheit und sowas, kam es mir ganz gut zu Pass, dass das einfach mal aufhörte, weil die Male, als es jetzt bis noch nicht mehr gespielt wurde, habe ich gemerkt, dass es die Leute auch nicht animiert ist zu singen, sondern die bleiben dann verstehen, unterhalten sich, was ich denn mit ihrem Nachbarn über, was ich da Rezepte oder was weiß ich. Aber es war nicht so, dass dann irgendwie es angestimmt wurde, also weder von der Südkurve noch von der Gegengrade. Und da denke ich mir, irgendwie im Umfeld von St. Pauli gibt es so viele Bands und so viele Musiker, dann sollen sie ein neues Stück irgendwie kreieren.
Ja.
Und das Alte dann einfach sagen, ja, schöne Zeit und gut. Ne?
Also zur innerlichen Einordnung vielleicht nochmal für diejenigen, ja, die es noch nicht mitbekommen haben, müsste ja die überwiegende Mehrheit sein, aber das Stück, das Herz von St. Pauli, das vor Heimspielen immer kurz vor dem Einlauf der Mannschaften gespielt und dann auch in Teilen a cappella gesungen wurde, ist aus dem Programm genommen worden, weil Recherchen des St. Pauli Museums ergeben haben, dass der Texter des Liedes, Josef Ollig, eine sehr, sehr schwierige NS-Vergangenheit hat. Und damit haben sich dann einige unwohl gefühlt, das zu singen. Man hat schon so 50-50-Gefühl gehabt. Einige wollten es beibehalten, weil es eben auch für viele so ein besonderes Lied ist. Den anderen war es dann drüber. Letzten Endes hat man entschieden, es erstmal auszusetzen. Wird jetzt im Sommer da auch eine Gesprächsrunde zu geben. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Du hast deine Meinung geäußert. Ja. Du meinst, weg damit. Und
ja, also,
gut ist, ne?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt eine neue Version irgendwie hinbekommt, weil es ging ja auch viel um den Text und so etwas. Aber ich fand es zum Schluss alles ein bisschen zu viel Nostalgie. Und da wird dann so viel über St. Pauli und über Hafen und so etwas irgendwie so gesungen. Ich denke mir, St. Pauli ist auch ein bisschen moderner. Auch wenn das Stück hier eigentlich einen modernen Anklang hatte, weil es ein bisschen verpunkt war, aber der Text an sich, ich fand ihn nachher ein bisschen zu langweilig. Also da kann eigentlich, denke ich mal, ein bisschen mehr rüberkommen bei St. Pauli. Ne?
Da wäre ich bei dir. Ich finde ein bisschen diese tote Zeit jetzt, die ist ein bisschen langweilig. Also dass gar nichts kommt. Irgendwie in anderen Steinen hast du dann immer irgendwelche Hymnen, irgendeinen Quark. So die meisten Fußballhymnen sind ja auch Mist, muss man sagen, oder so ein bisschen, die triefen ja vor Pathos oder sind musikalisch richtig schlecht gemacht.
Das auch.
So, dass es gute gibt, da gibt es ein paar, aber auch nicht wirklich viele. Also die meisten finde ich eher so, es hat sowas wie, wir sind schon über dem Brenner oder Buenos Dias Argentina, ne?
Ja, so etwas. Und also ich frage mich jetzt, du warst bisher auch bei den Auswärtsspielen gewesen. Ja. Was ist das einmalig, dass es bei St. Pauli so ist, dass die gerne mal die Hymne des Gegners spielen, oder ist das in den anderen Stadien auch?
Es ist sehr selten. Also, dass die Hymne des Gegners gespielt wird, das gibt Ausnahmen, die könnte ich jetzt aber nicht mehr benennen, weil es so selten war.
Aber weißt du denn, weil du ja eben viel auf Auswärtsfahrten bist, was die dann spielen, wenn sie jetzt St. Pauli irgendwie auf der Reeperbahn nachts um 12:30 von Hans Albers?
Nee, das ist dann, wenn, dann ist es, glaube ich, schon was St. Pauli bezogen ist, aber es, in der Tat, es kam so selten vor.
Okay.
Kann ich mir nicht merken. Die füllen das dann eher mit der dritten Vereinshymne.
Was sind die dritte dann? You Never Walk Alone?
Na, You Never Walk Alone hat ja jeder. Nein, ich meine die dritte vom Heimteam. Da hat ja jeder mittlerweile.
Ach so, okay.
Ganze CD voll mit, ganzes Album voll.
Ja.
CDs gibt's ja gar nicht mehr, ne?
Buch gibt's immer noch.
Ja, aber wird, ne, wahrscheinlich nicht mehr benutzt.
Ja. Aber du hast recht. Ich meine, jetzt, es ist, auf der einen Seite, es fehlt was, ja, ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so, dass da jetzt, den Raum kann man immer füllen. Zum Beispiel, da fange ich schon mal an mit dem Bild hier. Das war der 8. November.
Das war der 8. November. Also, es bezog sich wahrscheinlich auf den 9. November, aber ich glaube, das Spiel war am 8. November.
Ja, genau, aber es ging um den 9. November und, ja, das war, glaube ich, zum, ja,
zum Heimspiel gegen die Bayern.
Gegen die Bayern, und das war dann der die Pogromnacht, ne, von 1938, daran wurde erinnert. Ne?
Genau, und auf dem Bild, für diejenigen, die es nicht sehen, wir haben keinen Farbdrucker gefunden, nee, wahrscheinlich gibt's hier einen, aber den habe ich nicht gefunden.
Das ist nur, wenn wir das Geld drucken.
Genau, da steht drauf, also es zu sehen, die Tribüne des Millerntor-Stadions, und drauf steht ein riesengroßes Banner, kein Vergeben, kein Vergessen. Du wolltest das Bild unbedingt, das war dein großer Wunsch, dass wir das thematisieren.
Ja, vor allem auch schon deswegen, weil, ich sage mal, man kann ja auch, was ich da diese Zeit jetzt nutzen, wenn da kann, irgendwie kein Fernlied gesungen wird, da kann man die Zeit immer nutzen mit der Gedenkminute. Also man kann an viele Dinge erinnern, also entweder, was ich da, Oma Hans ist gerade von uns gegangen, aber auch, es gibt nun andere Daten, die man dann mal irgendwie zum Anlass nehmen könnte, da eine Gedenkminute einzulegen. Aber in dem Fall, als das war, da ist mir wieder aufgefallen, wenn 29.546 Zuschauer inklusive der gegnerischen Fans so ruhig sind, dass tatsächlich das einzig Laute war zu der Zeit, glaube ich, das auf der Stresemannstraße, der Autoverkehr. Aber das fand ich sehr ergreifend. Da muss ich echt sagen, boah, ne? Keiner hat da gepfiffen, keiner hat gesabbelt, auch bei uns, ich bin in der Nordkurve. Es war eine Gedenkminute. Und das hat mich einfach so wieder so beeindruckt, dass ich mir denke, das ist auch St. Pauli. Ja. Gut, es gab, was ich immer wieder auch merkwürdig finde, aber okay, muss wohl so sein, dass es eben auch eine Fanfreundschaft zwischen den Bayern, ich hab da Schickeria und St. Pauli gibt, aber erst so etwas, so ein ruhiges Stadion und so irgendwie auch diese Atmosphäre ganz selten mitbekommen. Ganz selten. Irgendeiner brabbelt da immer zwischen oder fängt da an irgendwie, ne? Auch, aber überhaupt nicht. Kein bisschen. Fand ich sehr, sehr gut. Und deswegen sage ich mir, also man könnte doch, wenn solange irgendwie das Herz von St. Pauli nicht gespielt wird, dann holen wir uns da sicher irgendwie einen Gedenktag, was ich da, irgendwas fällt uns immer ein.
Irgendwas ist immer.
Oder? Ich sage, man soll das nicht so ins Lustige ziehen.
Nein, es verliert ja auch den Effekt, wenn man jetzt wirklich jedes Heimspiel einen Gedenktag machen würde.
Ja, aber irgendwie, man könnte ja schon mal auch die Internationalen oder was da eben so ist, aber das ist immer noch Füllmaterial, in Anführungsstrichen, für die Zeit irgendwie, bis dann irgendwie die Mannschaften auflaufen. Und Hellspells ist ja immer noch da. Solange kann man die auch mal warten.
So schaut's aus. Ne? Ist das auch etwas, das dich zum FC St. Pauli gebracht hat, diese Werteorientierung, hier man setzt sich antifaschistisch ein, ist das ein Mitgrund, weswegen du irgendwann ins Millerntor gegangen bist?
Ja, mit. Aber einer der Gründe war schon eben eine klare Positionierung, wobei man dann eben auch sagen muss, als ich anfing, da war das eben noch ein wenig, na gut, es hatten das auch wieder zu, aber irgendwie, es war schon hart. Also es gab auch zu dem Zeitpunkt, auch in der Nordkurve, noch Leute, Fans, die dann auch einen Aufnäher hatten, ich bin stolz, St. Paulianer zu sein und so etwas, aber die wurden dann nach und nach irgendwie aus der Nordkurve dann verdrängt, und es war auch zu der Zeitpunkt auch, ich meine, das waren ja schon zu Anfang dieser Baseballjahre oder Baseballschlägerjahre, die jetzt wieder aufkamen, und da war es auch auf Auswärtsfahrten schon hart, oder auch wenn die anderen Mannschaften kamen, da gab es die Auseinandersetzung, und da wurde eben sich einfach klar und deutlich positioniert, und eben auch zu anderen Dingen. Ja, gut, klar, es kamen welche von der Hafenstraße rüber, haben dann, was ich da vom Dom, diese Totenkopffahne sich geholt, und damit begann das dann so ungefähr. Aber die politische Auseinandersetzung, nicht nur mit dem Thema aus der Stadt, sondern über generell, das hat mich dann schon mit angesprochen. Und natürlich unter diesem glorreichen Fußball, ne?
Also der glorreiche Fußball hat sich in den vergangenen Jahren schon ein wenig entwickelt. Da ist ja mittlerweile richtig Kultur dabei. Aber lass uns noch mal ganz kurz bei der ganzen gesellschaftlichen St. Pauli-Ebene bleiben. Man hat ja schon den Eindruck, dass da so eine Evolution stattgefunden hat oder eine Durchmischung dass so, dass es die alteingesessenen Fans gibt wie dich, dass es jetzt mittlerweile auch ein neueres, jüngeres, diverseres Publikum gibt. Wie beobachtest du so diese Entwicklung der Fanszene und auch dessen, was dann über den Verein nach außen getragen wird?
Naja, ich meine, in der Nordkurve habe ich immer noch das Gefühl, dass da eben so was Gemischtes ist. Also da ist, sind immer noch die Kuttenträger, aber da ist jetzt nicht, was ja auch immer uns, sagen wir, vorgeworfen wird, wir sind jetzt hier nicht die Stimmungsbananen, was ich da, wie der Spielmannszug in der Südkurve oder irgendwie in der Gegend gerade. Also das ist so eine Mischung von Alten, von vielen Jungen auch, aber jetzt nicht so, dass da jetzt alle Minute irgendwie ein Kapo sich da vorne auf Zaun setzt und uns sagt, was wir jetzt, welchen Zeilen wir da gerade aufsingen sollen. Ne? Und das ist dann immer noch so eine normales Terrain. Und aber jetzt dadurch, dass wir jetzt die gegnerischen Fans um uns herum haben, müssen wir uns natürlich da auch mal wieder positionieren. Und wenn man dann irgendwo, was sieht, Unflätigkeiten rüber gebrüllt bekommt, dann muss man sich mal dagegen auseinandersetzen. Muss man sich damit auseinandersetzen und auch mal ein bisschen Kontra bieten. Das kriegen die also in der Südkurve ja so nicht mit. Ne? Und deswegen die Veränderung der Fangemeinschaft, klar, wie soll man das sagen? Ich meine, wie überhaupt Generationen sich verändern. Es sind eben auch, man muss mittlerweile in der Gegend gerade 2 Stunden vor Anpfiff da sein, um einen Stehplatz zu bekommen. Bei uns mittlerweile 1,5 Stunden. Und es sind natürlich viele auch dabei, die das vielleicht auch irgendwie interessant finden, im Stadion zu sein, als sich jetzt auf den Fußball zu konzentrieren. Oder was sich da auseinanderzusetzen mit, ach, was hat der denn schon wieder gemacht? Ist eben auch so ein, ist schick geworden auf einer gewissen Art. Also es hat nicht mehr so den Charakter, ich gehe da in so ein altes Stadion rein, was kurz vorm Zusammenbruch ist, sondern jetzt geht man da hin und meine, der Andrang ist ja groß bei Dauerkarten. Ich weiß nicht, wie lang die Liste ist für Dauerkarten. Und auch jetzt dieses Jahr wird ja auch angesetzt. Also ich glaube, du musst mindestens 12 Spiele besucht haben im Millerntor-Stadion, sonst kannst du Probleme bekommen, dass du demnächst keine Dauerkarte bekommst und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen ist es immer noch ein buntes Völkchen. Ne? Gut, ich weiß nicht, was auf der Haupttribüne los ist, aber
buntes Völkchen.
Auch ein buntes Völkchen. Ne? Also gut, es wird momentan wird das Stadion nicht größer, auch wenn sie da vielleicht was vorhaben. Aber der berühmte Millerntor Roar, ob sie das immer so in den 80er, 90er Jahren hieß, der hat ein bisschen nachgelassen, weil vielleicht auch manche Leute auch nicht mehr so diese typischen Fußballfans sind, die dann, was ich da jedes Wochenende auf dem Platz und Kutter an und nochmal und sowas. Vielleicht hat das auch nachgelassen. Es sind eben viele, ich will nicht immer abwertend Modefans sein, aber die gehen damit anders um. Ne? Außer eben drüben in der Südkurve, aber das ist ja ein anderes, ne? Dann ist der Raum.
So Dauerchoreos, Dauergesänge, Capo, nervt dich das auf Dauer ein bisschen? Würdest du es ein bisschen mehr so situativ machen oder ist es,
also,
nervt dich?
Es nervt mich nicht, weil in der Nordkurve das, ich glaube auch in der Gegend gerade wird das nicht so angestimmt. Mhm. Also die da schon irgendwie sich auf sie aufmerksam machen, auch im positiven Sinne, ist eben die Südkurve. Bloß ich frage mich mal, wer war denn zuerst da, der Fußballer oder der Fan? Und warum immer irgendjemanden haben, der dir dann sagt, so jetzt kommt eben Stück 5. Alle müssen dann mitsingen und sowas. Es hat immer so dieses, wenn du nicht mitmachst, dann bist du außen vor. Und eigentlich finde ich es auch mal ganz angenehm, den Spielern auch vielleicht mal so, wenn das Spiel nicht gut läuft, so ein bisschen zu signalisieren, wir können auch ruhig sein. Zwar nicht so ruhig wie beim Tennis, aber schon so weit ruhig. Vielleicht brauchen die auch mal die Konzentration. Vielleicht sind die auch durcheinander, wenn die immer das Gleiche da hören. Und wenn man mal Ruhe im Stadion ist oder es ruhiger ist, dann haben die vielleicht auch mal so, Mensch, wir müssen noch was anderes machen oder so. Oder sie hat einen anderen Spielzug, weil sie vielleicht verstehen sich auch nicht. Ja, ne? Meine, gut, muss ja nicht wieder sagen, wieder eine Pandemie, wo es so ruhig war. Aber eigentlich ist mir das immer so ein bisschen, wenn sie es brauchen und dort immer das, immer zu sagen, so jetzt kommt das und das, aber ich brauche es nicht. Ja. Ich habe es auch damals nicht gemacht, weil da war es noch nicht so extrem mit jemandem, der auf dem Zaun sitzt. Aber eigentlich sollte man das schon dem Spiel überlassen, wann man dann einsteigt. um dann mal ein bisschen die Spieler wieder wachzurütteln oder zu unterstützen oder. Aber nicht dann irgendwie, es ist mehr oder weniger ein Eckball für den Gegner und auf der Südkurve singen sie dann Ole Ole oder sowas.
Das brauchst du nicht. Was du auf jeden Fall brauchst, ist wieder eine Dauerkarte.
Ja.
Ich glaube, Donnerstag ist die Möglichkeit.
Richtig.
Freitag früh schlägst du zu, oder?
Ja, natürlich. Klar doch. Ne? Ich muss ja was für meinen Schrein haben. Ne? Ganz klar, natürlich. Also, man, der Stehplatz hat ja immer den Vorteil, da kann man sich natürlich auch immer wegstellen, wenn man einfach dann vielleicht den oder diejenigen nicht aushalten kann, weil die einfach zu viel Blödsinn erzählen. Und ich finde irgendwie, also St. Pauli ist längst kein Bratwurst- und Bandenfußball mehr, das ist vorbei. Aber man hat immer noch irgendwie das Gefühl, irgendwie da steht man in einer Menge, die tun einem nichts. Da werden auch keine dummen Sprüche gemacht, aber das ist, glaube ich, im ganzen Stadion nicht mehr, also nichts Homophobes und so etwas. Ne? Das hat schon was, aber dieses verklärte damals von Fußball von damals ist längst vorbei.
Ja, was du sagst mit den Sprüchen, finde ich auch ganz spannend. Ich wollte jetzt irgendwann die Tage mal einen Artikel machen über ein Jahr Awareness Team, also diese kleine Gruppe von Leuten, die im Stadion rumläuft und zur Not eingeschaltet werden kann, wenn sich jetzt jemand wie schlecht behandelt fühlt oder irgendwie in einer Gefahr ausgesetzt oder einen blöden Spruch gehört hat. Ich habe noch keine Informationen bekommen, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt bislang gebraucht wurde, zumindest was so den Heimbereich anbetrifft oder ob sich da eigentlich alle zu benehmen wissen.
Ja, schwer vorstellbar. Ja. Es ist aber auch so eine Eigenkontrolle da. Also wenn da irgendjemand oder irgendwelche Leute da, was ich denn, falschen Zungenschlag rüberbringen, dann kriegen die schon von ihrem umliegenden Person schon mit, dass sich das und das irgendwie nicht schickt. Aber es hat eben auch was damit zu tun, es ist ja nun auch bekannt, dass man sich mit dummen Sprüchen irgendwie zurückhalten muss. Ich meine, du kannst natürlich nicht für die gegnerischen Fans irgendwie reden. Das, ne? Also die machen da weiter in ihr Blödsinn.
Was ich übrigens da super nervig finde, ne, ist dieses Scheiß St. Pauli. Ich finde es, also losgelöst vom Inhalt, ist es auch super unkreativ. Also weißt du, irgendwie einfach nur Scheiß St. Pauli, Scheiß HSV, Scheiß Christian.
Ja.
Ey Leute, fährt euch nichts Geistreicheres an.
Ja, aber vor allem, da es ja eigentlich eine Wirkung haben sollte, dass wir uns vielleicht alle aufregen, aber so, also in der Nordkurve wird das Gleiche zurückgebrüllt. Ne? Also, und da nimmt man eben so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Ne? Und meine gut, jetzt mal hinsichtlich irgendwie, wir haben die erste Bundesliga irgendwie und das sind die Sicherheitsbegegnungen schon überschaubar, wenn überhaupt gar keine da sind.
Nö, nächstes Jahr wahrscheinlich gegen HSV wieder, aber.
Gut, aber, ne?
Ja. Einmal ist es tatsächlich die Saison ein bisschen ausgeartet. Da wurden auch Bierbecher in Richtung Schiedsrichter geworfen.
Aber du weißt auch warum.
Ich weiß auch warum. Ich habe das Bild hier auch vorliegen.
Ja.
Auch eine Szene, die du dir unbedingt gewünscht hast, die wir behandeln.
Ja. Ja, das war das, irgendwie, muss ich dir als Vermittler, das war das Spiel gegen Stuttgart. Und die rote Karte für Vasil. Ich bis heute nicht verstehe, warum sie so einen Schiedsrichter eingesetzt haben. Den fand ich sehr unsouverän, sehr, sehr aufgeregt. Gerade vor allem Vasil die Karte zu zeigen, der eigentlich jetzt nichts Böses getan hat, sondern sich nur ein bisschen aufgeregt hat. Und ich ja sowieso der Meinung bin, also für mich ist unangefochten, der Spieler der Saison war Nicola Vasil.
Ja.
Also was der auch gerade in dem Spiel gegen Stuttgart gezeigt hat, den gehaltenen Elfmeter gegen Voltemare, ne? War das, ne?
Ich glaube schon. Ne?
Ja.
Ich war bei dem Spiel nicht vor Ort.
Ja, aber einen Elfmeter gehalten. Ja. Also eine Katze vorm Herrn. Eine Katze vorm Herrn. Und dann durch in der Nachspielzeit und er wollte dann dem Schiedsrichter sagen, es soll jetzt schneller gehen und dann, ja, ein Fußballer hat ja auch Emotionen, der hat ja auch Gefühle. Und dass dann eben ein Schiedsrichter dann in der Nachspielzeit dem Mann die rote Karte gibt, wo man auch gedacht hat, irgendwie, warum, weshalb, wieso, und danach begann er im Stadion auch seit langem mal wieder so ein Unmut. Und dass der jetzt beim Herausgehen oder die Schiedsrichter, sie aber vornehmlich er war, dass der mit Bier beworfen werde, aber auch nur deswegen, weil Astra auch nicht so ein gutes Bier ist. Das ist ja.
Deswegen steht das ja auch nicht.
Ja.
Muss man echt so aufpassen.
Ja. Aber das war irgendwie, dass man so einen Schiedsrichter, den kann man bei sich am Anfang der Saison einsetzen, aber nicht in so einem Spiel um, da ging es ja schon, das glaube ich war der drittletzte Spieltag oder so etwas. Ne?
Dritt oder viertletzte Spieltag.
Und also so ein IT-Keen, der wäre auf ihn zugegangen und gesagt, nochmal so ein Sport, da bist du draußen. Aber irgendwas schien der Mann vielleicht an der Atmosphäre nicht so toll gefunden zu haben. Kann ja auch sein, dass er das auch für sich persönlich auch wiederum ganz attraktiv findet, bepöbelt zu werden. Man weiß es nicht. Da
hat jeder seinen Fetisch, ne?
Ja, und gerade Schiedsrichter. Aber das hat mich dann schon sehr verwundert.
Hast du schon mal einen Becher Astra geworfen?
Nein, noch nicht. Also jedenfalls nicht im Stadion. Und wenn, dann würde ich erstmal das Bier an sich, nein, das schmeckt mir nicht. Aber ein Becherwurf, nein. Also das käme mir auch nicht, würde mir auch nicht irgendwie gut tun irgendwie, weil das ist einfach Blödsinn.
Er ist es albern. Also nicht nur albern, das, was soll das? Also es ist ja einfach.
Ich muss mich daran erinnern, ich meine, damals wurde ja auch gegen Schalke einmal zwei Minuten vor Ende des Spiels hat IT Keen das Spiel abgepfiffen, weil irgendwie aus der Haupttribüne ein Bierbecher geflogen ist und hat den Linienschiedsrichter irgendwie getroffen. Also muss man nicht machen. Auch wenn das Bier schlecht ist, das kann man auch anders irgendwie. Nee. Ne?
Aber ein paar Bier hat sich der Kollege Wasir verdient gehabt nach der Saison, finde ich. Aus meiner Sicht auch. Ja. Spieler der Saison, bester Mann, nochmal eine Riesenentwicklung genommen. Ich war ein bisschen skeptisch, als der Torwarttrainer vergangenen Sommer gegangen ist, Marco Knob, der wirklich ein herausragender Trainer ist, der Nico auch extrem weitergeholfen hat. Die beiden waren sehr eng. Und dann ist Sven van der Joigt gekommen aus Belgien, den Plessin mitgebracht hat, der das Torwarttraining so ein bisschen klassischer und das völlig wertfrei, jetzt nicht gut, schlecht, ein bisschen klassischer interpretiert hat. Und ich war gespannt, klappt das, funktioniert es? Und hab irgendwann Mitte der Saison Nico mal gesprochen und er hat gemeint, er war selber positiv überrascht, wie gut die beiden zusammenarbeiten, wie gut das funktioniert. Mit dem Ball am Fuß hat er sich über die vergangenen Jahre extrem verbessert, aber auch auf der Linie nochmal sensationell.
Fand ich vorher schon gut. Was ich mir hier, als wir noch in der zweiten Liga spielten, was mich mal ein bisschen durcheinander gebracht hat, war dieses Spiel, den Ball unter der Sohle hin und her rollen.
Das war so Hürzeler-Stil.
Die Stürmer irgendwie auf sich zukommen lassen. Jetzt hat man schon gemerkt, also er wird schneller. Also wenn er sieht irgendwie, der muss es schnell gehen, dann macht er das auch.
War auch so gewollt. Ja, also ist so, er ist frei an den Entscheidungen, er darf auch mal langschlagen, wenn er meint.
Ja, das ist gut. Wusste nicht gleich, wie der das typische Kick and Rush wäre.
Ja, genau.
Das hat man in der zweiten Liga von ihm nicht so gesehen. Nee. Ne? Also, aber auf der Linie ist der grandios irgendwie. Ne? Also, und dann eben noch ein Elfmeter-Killer fast schon. Ne?
Absolut, glaube ich. Und 4 von 5 waren es die Saison.
Ja, und er strahlt auch eine Ruhe aus. Also er ist jetzt nicht einer, der dann hektisch irgendwie hin und her läuft. Und das macht es ja auch aus. Wenn du hinten noch einen ruhigen Torwart hast, dann musst du nicht, auf der Linie stehen und autogenes Training machen. Ne? Das nicht, aber er ist schon einer der Besten. Also in der Erstliga sowieso, aber bei St. Pauli sticht er eben auch hervor. Und das war gerade gegen Stuttgart. Das war also, meine Herren, war der gut. Also.
Von den Feldspielern, wer war da dein Liebling?
Ach, ich meine, es war so schade, dass Elias Saad so früh irgendwie gefoult wurde. Aber ich meine, unsere Abwehr ist sogar so, ne? Mit der Hauke Wahl, die sind nicht die schnellsten, aber die sind einfach gut am Mann. Dass wir jetzt die Stürmer, da heißt immer das Kollektiv gewinnt. Mhm. Ja. Aber ich habe auch mit Smeed und mit Hauke Wahl, ist hinten schon eine kompakte Abwehr. Also das, aber haben wir ja nur Götter da, ne? Aber als Obergott war es diesmal irgendwie diese Saison, war es einfach versiegelt. Die anderen waren auch alles Götter, aber ne? Wer richtig, der uns vielleicht bestimmt in einigen Spielen auch irgendwie den berühmten Arsch gerettet hat, was war sie? Ne? Also, da muss man schon sagen.
Da sind wir uns einig.
Oder? Ja.
Warst du skeptisch vergangenen Sommer, als Uerzeler abgegangen ist, Harte weg war? Es kam jetzt nicht so diese typischen Kracher-Transfers, die ja immer verschrien werden, die ja auch bei St. Pauli eigentlich nie kommen, wenn man so sich die Transferaktivitäten der vergangenen Jahre anguckt. Mhm. Was aber auch gar nicht gestört hat, weil sie eben ganz andere Pläne hatten.
Hm. Ja, es ist gut, ich meine, Herr Uerzeler ist jung, der wollte eben gerne auch noch irgendwie aufsteigen. dass ein Trainer irgendwie, der zu St. Pauli passt, ist schwer. Ja. Also nichts abgehalftert ist irgendwie. Oder ich meine, es sind ja genug immer irgendwo auf dem Markt zugange, die dann irgendwie auch irgendwie meinen, sie würden auch zu St. Pauli passen. Aber ich denke schon, dass es, man muss schon eigen sein, um irgendwie auf St. Pauli Trainer sein zu können. Also, ne?
Ich glaube, aber den eigenen Kerl haben wir gefunden, oder? Ja.
Das Eichhörnle.
Das Eichhörnle, genau.
Das Eichhörnle.
Das gefällt mir auch, das Schwäbische so ein bisschen.
Das Eichhörnle. Ich meine, Alexander Blestin, also hat vielleicht auch erstmal gedacht, er will sein Prinzip reinbringen, aber er hat dann vielleicht auch gemerkt, er muss sich auch vielleicht mal ändern. Und vielleicht mal, dass die Taktik mal anders machen. Also hat sie nicht irgendwie drauf versteift. Nur so kann es gehen. Klar, ich meine, man muss dann auch wieder sehen, dass vielleicht manche Spieler auch nicht so schnell das begreifen, was er fuhrt. Aber er war dann auch nach so und so vielen Spielen, hat er gesagt, dann machen wir jetzt was anderes oder spielen es auch anders. Und ich glaube schon, dass er ganz gut dahin passt. Und klar, die Spieler, gute Spieler, die springen dich vom Dampfer im Hafen runter und laufen dann gleich ans Millern-Tor und wollen da spielen. Aber er hat auch eine internationale Vergangenheit und also Herr Blessin. Und ich glaube schon, dass er soweit ein guter Trainer ist, dass er aus dem, was St. Pauli, und das ist ja immer noch so, sind die auf Rosen gebettet, naja, so was, ne, mühsam ernährt sich das Eichhörnle, dass er mit dem, die da spielen, damit kann er schon irgendwas anfangen. Ich meine, wir müssen davon ausgehen, dass auch in der nächsten Saison es auch wieder gegen den Abstieg geht. Aber dafür ist eben St. Pauli auch kein Mittelmaß. Entweder geht es um den Aufstieg oder gegen den Abstieg. Aber ich finde, der, vor allem, dass er sich jetzt auch dafür entschieden hat, bei St. Pauli zu bleiben, kann ich nur befürworten. Kann ich nur befürworten. Also nichts dagegen. Und der Bornemann, ja klar, ich meine, was vergangene Saison eben, was sie mit Simon Zoller vielleicht so nochmal sowas hätten machen wollen, so wie damals der Burgstahler, also ein gestandenen Spieler, ist leider nichts draus geworden. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn man dann eben junge Aufbauspieler oder Perspektivspieler hat, als unbedingt jetzt einen abgehalfterten Erstligisten oder irgendjemand, der ja meint, er könne nochmal, dann lieber mit Jüngeren und so etwas. Also ist, ne, klar, Burgstaller war irgendwie, wo man auch dachte, wie kann der sein, wie will der, was ich da am Millern-Tor spielen. Aber nicht jeder möchte das und, oder sag ich mal, und Herr Bornemann, glaube ich, ist auch nicht mehr so weit, dass er dann sagt, okay, wenn sich irgendeiner, der jetzt für den von irgendwelchen Absteigern aus der ersten Liga sagt, ich könnte mir das vorstellen, glaube ich schon, dass die auch eher sagen, wir holen uns einen Jungen.
Ja, da deutet vieles drauf hin. Vielleicht immer, dass mal so punktuell ein, zwei Leute dabei sind. Andreas Albers ist sicherlich ein sehr gutes Beispiel dafür, der kaum gespielt hat, aber trotzdem so ein bisschen der Kapitän der guten Laune war oder derjenige, der so ein bisschen der Mannschaftspapa, der für gutes Kabinenklima gesorgt hat und trotzdem noch sein Tor geschossen hat, die Saison gegen Hoffenheim.
Ja, und klar, ich weiß halt niemand irgendwie, du ja auch nicht, was in der Kabine abläuft. Also das kriegt man ja nicht so mit, aber man merkt schon, dass da jetzt nicht unbedingt irgendwelche Spaltpilze sind, die da oder ihr eigenes Ding da machen wollen. Ne? Klar, das sind jetzt nicht mehr irgendwelche Fußballer, die, was ich da schon seit der F-Jugend bei St. Pauli gespielt haben. Also, ne, das ist auch vorbei. Also, was ich da, solche Leute wie Jürgen Gronau oder auch Fabian Boll oder Kalla, das sind einfach nicht, die gibt es nicht mehr. Jetzt hat es eben viel damit zu tun, dass man junge Spieler hat, dass man sie ranholt. Und ich meine, wir spielen ja nun auch in einer Großstadt. Ich meine, die können nebenher alles machen. Was ich da, einen Töpferkurs machen oder Führerschein, Segelschein. Es gibt ja Möglichkeiten. Die sind ja nicht, was ich da, ist ja auf dem Dorf.
Den Töpferkurs machst du wahrscheinlich immer zweimal die Woche, oder?
Ja, genau. Gerade den Töpferkurs, die Irokesen, bin ich gerade dabei, das herauszufinden, wie das geht. Ja, genau. Ja, ja.
Nein, ich finde aber auch so dieses klassische, man hat dieselbe Mannschaft für zig Jahre, das ist ja eigentlich kaum noch möglich im Fußball und man muss sich daran gewöhnen. Auch ein Philipp Treu, der wird jetzt ein, zwei Jahre bei St. Pauli sein, dann ist er weg, weil er den Wert zu sehr gesteigert hat. Finde ich dann aber auch nachvollziehbar und ich glaube, was die Leute so ein bisschen kapieren müssen, es ist nicht immer nur, oh, der folgt dem Geld und der will ja mehr Geld haben. Und auch was ich jetzt für einen Schwachsinn gelesen habe, so an Kommentaren, als es irgendwie Gerüchte gab, Wolfsburg oder Leipzig, da ist Blessin auf der Liste. Also noch nicht mal selber, dass er gesagt hat, hier, hallo, ich möchte dahin und ich will mehr Geld verdienen, aber dann sofort, ja, soll er doch gehen, identifiziert sich nicht, oh, nur Geld, geil. Also erstmal glaube ich, dass weder Alexander Blessin noch die meisten Spieler dann wirklich nur primär schauen, wo kriegen sie eine Mark mehr, so, und sondern dass es eher um die sportlichen Möglichkeiten ging. Ja, bei Blessin war es ja nie der Fall, dass er sich aktiv beworben hat. Und zweitens, ich glaube, die Leute, die dann immer so laut krakeelen, ne, das sind aber auch die ersten, die den Arbeitgeber wechseln, wenn sie irgendwo anders 50 Euro mehr im Monat geboten
sind. Steuerfrei dann am besten. Steuerfrei.
Von mir sehen wir es auch steuerfrei, ja. Aber klar.
Aber meiner Gruppe, das wäre jetzt schon so nicht schlecht, wenn man jetzt für die nächste Saison, sag ich mal, von der Stammmannschaft, wenn man so 7 bis 8 halten könnte.
Ja.
Also, ich meine, es war ja auch gut, dass sie im Grunde die Mannschaft ja auch gehalten haben, die Aufstiegsmannschaft, dass die da nicht irgendwie gesagt haben, so jetzt holen wir uns mal ein paar neue Spieler. Oder wie es auch mal bei St. Pauli war, da wurde ja auch mal ein brasilianischer Spieler sofort verpflichtet von Video. Haben sie Video angesagt, ja, der läuft ja ganz schön da. Ne? Mhm. Das ist ja zum Glück, das ist ja alles professionell geworden. Aber es wäre schon nicht schlecht, wenn man dann eben auch, ja, ich sag mal so, 7, 8 Leute halten könnte. Ja. Dass die natürlich älter werden. Und dass sie, meine, die Karriere eines Fußballers, die ist, was ich denn, also nach, also auf hohem Niveau, 10, 15 Jahre.
Ja, also auf hohem Niveau sind 15 Jahre schon, das wäre herausragend.
Und bis dahin musst du eben auch schon, also.
Hohes Niveau ist, glaube ich, die Spanne ist ein bisschen kürzer.
Ja, aber dann 10 Jahre. Aber dann musst du bis dahin, weil Spiele schneller geworden, dadurch, meine, die Verausgabung, die Leistung, die die bringen, ich meine, irgendwie, vielleicht sind nach 10 Jahren aber auch schon viele Spiele auch körperlich angeschlagen. Ja. Ne? Dass man auch sagt, komm, nicht dann, ne? Nicht abheuern, aber dann bist du für andere Dinge dann oder gehst dann vielleicht auch in die zweite oder dritte Liga. Aber es wäre schon nicht schlecht, wenn sie dann in der nächsten Saison so 7, 8 Spiele halten können. Weiß man's.
Dass ich körperlich angeschlagen bin, könnte man annehmen, wenn man dieses Bild hier sieht.
Ja.
Wir haben nämlich nicht nur einen Drucker, der nicht farbig druckt, gefunden, sondern wir haben auch einen Drucker gefunden, der gar nicht druckt. Ich wollte das Bild einer Kristallkugel ausdrucken, hat irgendwie nicht geklappt. Mhm. Und dann habe ich hier so ein Loch aufgemalt auf den kleinen Zettel.
Du meinst die Glaskugel, ne?
Die Glaskugel. Was passiert nächste Saison?
Ja, ich habe, wie ich dir schon vorhin sagte, ich habe gestern Abend im Schein der Straßenlaterne die alten Hühnerknochen geworfen, bin ein bisschen drumherum getanzt. Ja, und so wie sie lagen, kein Abstieg, aber diesmal nicht Platz 14, sondern Platz 15.
Aber die wichtigere Frage.
Ja.
Stadtmeister?
Ich denke mir mal, das geht, also nein. Also im eigenen Stadion, also sprich am Millerntor, kann es was werden, aber irgendwie, wenn die Kiste im Volksparkstadion voll ist, ich glaube, also würde mich freuen natürlich, wenn zugunsten das von St. Pauli geht, die Stadtmeisterschaft, aber erstmal sehe ich das nicht. Und vielleicht, weil ich irgendwie auch im Zweckpessimist bin und sage, man kann sich darüber freuen, aber ich gehe jetzt nicht mit Schaum vor dem Mund und sage mir, wir schaffen beide beide Derbys. Also da muss man auch sagen, irgendwie, dass der Nachbar jetzt zwar auf dem Bierdeckel, nee, auf dem Papier, ist es zwar nur ein Aufsteiger, aber man weiß ja nicht, was die dann auch irgendwie alles an neuen Spielern ranholen. Mhm. Aber am Millerntor, wenn sie da vielleicht auch in der nächsten Saison, was ich da, dass die Losung an die Kabinentür nageln, keine Niederlage zu Hause, sondern versuchen immer noch ein Unentschieden zu bekommen. Klar, gegen Bayern oder sowas, dieses Tor von Musiala, das war grandios, aber hätte ja auch 1-1 ausgehen können. Und das, denke ich mal, ist vielleicht mal ganz gut, den Spielern zu sagen. Also, ihr könnt eigentlich auch mal zu Hause ein Unentschieden spielen, ne? Also.
Hat das für dich eigentlich eine Bedeutung? Spiele gegen HSV, wäre das jetzt so die größtmögliche Katastrophe, eine Heimniederlage gegen HSV kommende Saison, oder?
Nein. Also ich freue mich dann schon eher in der nächsten Saison, was ich da auf solche Mannschaften, was ich da wie Bayern, Bremen, Borussia und Bayern, ne? Auf die, also beim HSV, klar, es gibt Würze, also es bringt, klar, wird ein bisschen gefrotzelt und sowas. Und vielleicht drehen dann auch die einen und anderen wieder durch. Aber dass ich irgendwie beim Derby dann irgendwie noch aufgeregter bin, als ich jetzt schon bei den Heimspielen bin, eigentlich nicht. Ich meine, gut, die Atmosphäre ist ein bisschen aufgesucht. Vielleicht kann man sich davon auch anstecken lassen. Aber ich persönlich denke mir, nee, lass die doch aufeinandertreffen und ja, einen guten Fußball spielen.
Ich muss schon sagen, so Atmosphären können ansteckend sein.
Ja.
Also ich habe es bei den Stadtderbys miterlebt, mehrfach, dass das wirklich so eine gewisse Unruhe selbst auf die Medientribüne rüberträgt, dass man selber etwas angespannter ist, etwas so passiv-aggressiver, was eigentlich völliger Schwachsinn ist auf der Medientribüne.
Ja.
Am schlimmsten, muss ich allerdings sagen, hatte ich es bislang in Rostock, im Ostseestadion. Ja. Die letzten 3 Spiele von St. Pauli in Rostock. Boah, das ist schon echt übel gewesen. Ja, da bin ich auch ganz froh, dass das jetzt erstmal ausgesetzt ist.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, es war in den 80ern, Ende der 80er Jahre, wenn es da zu irgendwelchen Begegnungen kam mit dem HSV, war da, glaube ich, noch mehr Härte und noch mehr Bösartigkeit drin. Jetzt ist vielleicht auch immer noch so ein bisschen, jetzt macht man so ein, machen wir auch ein bisschen den Gorilla-Tanz und sagt, wer hat die tolle und besseren Fans und so etwas. Es kann natürlich sein, dass sie sich jetzt die mancherlei Fans oder beim HSV sich bemüßigt fühlen, jetzt wo sie aufgestiegen sind, mal wieder auf sich aufmerksam zu machen, auch vielleicht mit irgendwelchem Dusselkram oder so etwas. Aber weil du gerade Rostock sagtest, das sind die härteren Auseinandersetzungen, so die härteren Begegnungen. Wenn da, also Rostock, Dresden, also wenn die ans Millerntor gekommen sind, zum Glück momentan nicht, dann wurde schon ein bisschen härter. Also dann hatte man schon Angst. Aber der HSV, die müssen auch irgendwie jetzt mal sich Gedanken machen, ob der Ruf des HSV immer der sein muss, irgendwie, wir prügeln uns da. Also täte ja auch mal ganz gut, wenn da auch irgendwie der eine oder andere sagt, Mensch, muss das unbedingt sein. Ne? In Rostock laufen da viel zu viel frei, aber HSV, ja, ich meine, wenn das eine originelle Auseinandersetzung ist, irgendwie habe ich nichts dagegen, aber nicht irgendwie, dass man danach nicht mehr über den Kiez gehen kann oder so. Ne?
Wir blicken in die Kristallkugel. Ja. Siehst du einen guten Stürmer kommen, einen Mittelstürmer neuen, oder bleibt es bei Kilavogi?
Ach, wäre schon gut, aber ich sage ja, es ist so wahnsinnig schwer, weil ich meine, anfangs, als der Blessing ankam, hat er sich ja auch so einen 1,96-Stürmer gewünscht. So einen Stoßstürmer, oder der im Strafraum die Bälle abfängt und so etwas. Aber ich sage ja, die kannst du nicht backen. Und die kommen auch nicht irgendwie so und sagen, schönen guten Tag, ich bin hier derjenige und so etwas. Und natürlich, ein Stürmer weckt ja auch, wenn er gut ist, ja auch die Begehrlichkeiten anderer Vereine. Ich würde mir wünschen, wenn da, klar, Henk Fährmann, diese großen Schlags und so etwas. Aber die müssen natürlich auch dann wiederum reinpassen in das ganze komische Gefüge bei St. Pauli. Aber erstmal sehe ich das nicht. Erstmal muss er das Kollektiv wieder gewinnen. Weil es ja in der Hinsicht ja keiner, es gibt gerade bei St. Pauli, korrigiere mich, aber kein Torschützenkönig, der jetzt da ununterbrochen die Dinger gemacht
hat. Fällt mir keiner auf Anhieb ein.
Und wenn, ich sag ja, dann schießt das Kollektiv, da darf jeder mal das Tor schießen. Vielleicht ist das auch vielleicht die Möglichkeit, im nächsten Jahr zu sagen, ja gut, dann macht es auch, ne? Ich meine, ihr spielt jetzt schon seit so und so viel Spielen zusammen nach einer Saison. Dieses Unberechenbare fehlt mir manchmal noch. Also, manchmal denke ich auch, vielleicht, ihr müsst euch nicht an der Position immer so festkleben. Also, wäre auch schon mal gut, mal wieder aus der zweiten Reihe. Meine, Manolo, ne, Saliakas hat das einige Male ja bewiesen, oder Metcalf. Aber wenn die nicht spielen, dann trauen sich die anderen irgendwie nicht aus der zweiten Reihe mal abzuziehen. Oder mal was ganz anderes zu machen. Also vielleicht was nicht ihrer Position entspricht, weil es muss ja immer noch dazu kommen, die müssen ja Bock am Fußball haben und nicht mal sagen, ich laufe jetzt die Außenbahn rauf und runter und warte ab, bis der Ball kommt. Ne? Und wenn sie dann auch noch so mancherlei Taktiken so verinnerlichen und dann auch vielleicht mal sagen, so, jetzt sind wir mal Taktik 7a, ne? Und guck mal, wie das funktioniert, weil dadurch ergibt sich ja auch wieder neue Möglichkeiten, als jetzt immer stur und starr das Ding runterzuspielen.
Ja. Ich finde aber schon, man hat den Eindruck, dass die Jungs Bock haben zu spielen und dass das auch Bock macht zuzuschauen, weil gerade so in den vergangenen Jahren, auch schon angefangen bei Timo Schulz, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, hat sich schon eine sehr sichtbare Spielkultur entwickelt. Du weißt, du siehst eine Handschrift vom Trainer, was sie vorhaben, und das schaut auch von außen ganz gut aus. Und das ist jetzt nicht einfach komplett destruktiver Defensivfußball, hinten reinstellen und mauern, sondern das hat alles einen klaren Plan und das sieht gut aus.
Ja, und meine auch dadurch haben sich die Trainingsbedingungen an der Kollaustraße verbessert. Es sind eben auch mit Alexander Blestino und auch mit seinem Trainerstab wirken da auch vielleicht Leute ein, die dann eben auch sagen, wir müssen jetzt, natürlich ist es schön, immer diese Tugenden zu haben, ja, okay, wir hauen die jetzt vom Platz runter,
oder? Ja, aber die hat ja jeder.
Ja. Also. Aber du hast vollkommen recht. Also so peu à peu von Mannschaft zu Mannschaft, von Saison zu Saison, merkte man, dass sie auch mal guten Fußball spielen wollen. Und auch mal ansehnlichen Fußball, dass man da auch irgendwie jetzt nicht bis zur 87. Minute sich die Fingernägel runterkaut, weil die immer noch eventuell anfällig sind, irgendwie für irgendetwas. Mhm. Aber nein, da gebe ich dir recht. Aber vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass natürlich auch die Spieler, Smith oder auch ein Gierbogi, also das sind ja nun auch, die kommen aus anderen Ländern, die haben vielleicht in anderen Systemen schon gespielt, die denken vielleicht auch anders. Es gibt keine Straßenfußballer mehr, also das ist vorbei. Die möchten auch irgendwie eine anspruchsvolle Taktik erfüllen und so etwas und nicht sagen, so, hier hast du einen Ball und lauf oder lauf nicht oder so, ne? Oder verteidige oder verteidige nicht. So geht's eben nicht. Und da aber denke ich mal schon, dass mit Herrn Blessiner schon es ausbaubar ist, ne? Dass man da noch mehr passieren kann mit ihm.
Wo du die Kollaustraße ansprichst, ja. Ausbau. Mhm. Wir unterhalten uns ja auch häufig, du bist ja im Haus sehr viel unterwegs, du bist ja ein fleißiger Spaziergänger hier durch die Etagen. Ja. Dadurch kommen wir ja auch immer wieder ins Gespräch. Mhm. Du hast noch einen Wunsch geäußert, was so ein bisschen Stadion, Trainingsplätze, überhaupt die infrastrukturelle Situation angeht.
Also mein Wunsch ist, dass die zweite vom FC St. Pauli, die U23, bitte jetzt auch nach dem Aufstieg von Altona 93, bitte mal ihre Spitzenspiele, der HSV ist ja auch in der Regionalliga, doch bitte mal am Millerntor austragen möchte. Man sieht sie nicht, die sind in Norderstedt. Die haben, ich weiß nicht, wie hoch der Zuschauer ist, man sieht sie einfach nicht. Und die müssen sich auch mal dran gewöhnen, mal vor am Millerntor zu spielen. Das Gleiche, finde ich, auch sollte bei den ersten Frauen sein. Man muss einfach mal dem Nachwuchs die Möglichkeit geben, sich am Millerntor irgendwie zu zeigen. Sie müssen ja nicht das ganze Stadion öffnen. Sie können ja sagen, Südkurve, Nordkurve. Ich habe das schon mal mitgemacht. Da wurde am Millerntor irgendwie das, ich glaube, waren sie auch noch in der Regionalliga zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV ausgetragen. Aber dann sollen sie es machen. Weil ich meine, für nach Norderstedt, das sind zwei Tagesritte, um da anzukommen. Ne? Also, das, ne? Und deswegen, das würde mich schon freuen, wenn man den Nachwuchs mal wieder am Millerntor sehen könnte.
Ich glaube, bei den Frauen ist es auch geplant, dass nächste Saison vielleicht mal ein Spiel im Millerntor-Stadion ausgetragen wird, wenn es denn terminlich möglich ist, aber gut. Zumindest ist die Idee schon mal im Kopf.
Was wollen Sie dann eben gerade jetzt, wenn Altona jetzt hat Altona aufgestiegen, sollen Sie das dann machen? Das ist eine Anerkennung eigentlich auch der zweiten gegenüber, sonst kriegen wir die gar nicht mehr mit.
Ja. Christian, deine Flasche ist auch voll,
ich sabbel auch so viel.
Das stimmt, bin ich aber selber schuld. Du hast nicht abgeliefert wie eine Flasche leer, das war starke Leistung. Das Problem ist, meine Flasche ist jetzt leer und es rauscht durch und ich muss dringend pinkeln.
Zur Dopingprobe musst du. Ja, das hast du
mir gesagt. Ja. Mal schauen. Ich glaube, von was die verbotenen Substanzen angeht, bist du eher der Experte, oder?
Oh, danke. Ja, kann möglich sein. Kann möglich sein, ja. Ja.
Von daher müssen wir uns dem Ende nähern, außer du möchtest jetzt irgendwie als Alleinunterhalter. Nein, hast du dir zutrauen noch so ein bisschen?
Nein, danke. Also das traut mir nun auch nicht zu. Aber ich fand da auch, Rupert, sich mit dir irgendwie über Fußball zu unterhalten. Natürlich habe ich die braun-weiße Brille auf, aber...
Dafür haben wir dich eingeladen.
Aber es ist, denke ich mal, wenn ich mich mit dir unterhalte, kann ich sie immer ganz gut dann abnehmen, weil wir uns dann ja eigentlich über Fußball unterhalten.
Nein, das mache ich ja. Du hast ja einen differenzierten Blick. Du bist ja jetzt nicht irgendwie voreingenommen oder komplett engstirnig unterwegs, sondern kannst auch ein bisschen nach links und rechts schauen. Als St. Pauli-Fan natürlich eher nach links.
Ja.
Und deshalb war es mir eine große Freude, dich mal hier im Podcast zu haben.
Vielen Dank.
Wir werden uns vorbehalten, dich vielleicht auch hin und wieder mal als Co-Moderator einzusetzen, so du denn möchtest.
Ja, oder ich sage ja, als stellvertretender Vizepraktikant kann ich auch mal irgendwas, ich der Kabel halten oder so etwas. Also,
kriegst du Mindestlohn, ja?
Ja, ich krieg Mindestlohn. Ja, muss auch sein. Also mehr kann ich mehr. Ne? Gebe ich nur Geld aus.
Ne? Das kriegen wir hin. So, nach einer Folge mit Christian brauchen wir jetzt erstmal 4 Wochen Zeit zur Vorbereitung, um wieder vernünftige nächste Gäste zu finden, die auch nur ansatzweise in das Niveau heranreichen. Nein, wir schauen mal, ob es in den nächsten Wochen dann auch wieder einen Millerntor gibt, weil es sich einfach anbietet. So wird vielleicht in loser Reihenfolge jetzt erstmal weitergehen und dann sehen wir uns und hören wir uns in regelmäßigen Abständen wieder ab Saisonbeginn. Ich glaube, Mitte August geht's los mit dem DFB-Pokal.
Ach so. Noch vor Beginn der Saison kommt
erstmal. Ich glaube, die erste Runde ist vor Saisonbeginn, ja.
Weißt du denn, wann dann die Auslosung ist? Die müsste dann im Juli so irgendwo sein.
Ah, die ist jetzt irgendwann demnächst. Ich habe es gelesen, habe es natürlich vergessen. Ja. Aber man kriegt es ja schon mit. Man wird es lesen im Hamburger Abendblatt.
Ja.
Da du die Texte vernünftig bearbeitest, können das alle mitbekommen.
Dankeschön.
Ja. Christian, herzlichen Dank.
Vielen Dank, Rupert.
Alle Hörer, alle Zuschauer, vielen Dank. Einen schönen Sommer und wir hören und sehen uns. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.